Johannisbeeren. Manchmal sind es so ganz alltägliche Dinge, die einem zum Wort Gottes führen, weil man sich über bestimmte Dinge aufregt oder sich an bestimmte Dinge reibt und denkt, ja, wie denkt Gott eigentlich darüber? Und dann merke ich oft manchmal, Mensch, ich habe noch viel zu lernen. So geht's mir, obwohl ich ja schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Eigentlich merke ich, je länger ich unterwegs bin, umso mehr habe ich zu lernen. Das ist irgendwie, das lernt, ich danke für das Nicken, ja, das finde ich sehr, sehr beruhigend. Also bin ich nicht alleine. Also macht euch da keinen Kopf. Es gibt ein Leben lang was zu lernen. Und ihr seht jetzt die Amseln und Johannisbeeren. Ich muss das ein bisschen erklären. Vor meinem Arbeitszimmer in Abbesbüttel, da komme ich nämlich her, habe ich so eine Bärchenallee gemacht. Da kommt die Einfahrt noch, wo das Auto zur Garage fährt und dahinter gibt es so einen schmalen Streifen von knapp einem Meter und ich liebe Pflanzen. Ich liebe es, so Bärchen anzubauen, Johannisbeeren, Stachelbeeren, was es so alles so gibt, ne? Himbeeren und die Johannisbeeren, auf die freue ich mich immer besonders, weil parallel zu meinem Arbeitszimmer sehe ich dann so im Mai, wie die anfangen rot zu werden. Ich weiß nicht, wenn ihr einen Garten habt oder auch Dinge anbaut, wenn dann etwas rot wird, wenn man weiß, ich kann bald was ernten, dann freut man sich auf das, was da kommt. Ne? So geht das. Und ich freue mich da auch, sitze da in meinem Arbeitszimmer und denke, jo. Ich habe dann allerdings festgestellt, irgendwie werden die immer nur rot. Also die werden da nicht richtig rot, sondern die beginnen rot zu werden und weg sind sie. Und ich dachte, das muss doch irgendwie einen Grund haben. Und dann habe ich dann mal beobachtet, es sind Amseln. Es sind wirklich Amseln. Ich liebe eigentlich Amseln, die singen so schön. Aber wir teilen uns ein Hobby. Nun habe ich ja nicht nur einen Johannisbeerbusch, ich habe ja nun mehrere. Ne? Und ich habe ein gewisser Schwund, ihr wisst ja, ne? Das muss man mit einberechnen. Aber das hat jetzt Überhand genommen. Ihr wisst, die Gärten heutzutage, wie sehen die aus? So Steingärten, ne? Nur noch Rasen, nur noch irgendwelche Büsche. Kaum jemand macht sich noch die Mühe, irgendwas anzupflanzen. So, und da in Abbesbüttel, hinterm Dorfe, wo ich herkomme, das hat sich herumgesprochen bei der Amselschar. Das ist noch so wie früher. Da gibt's noch leckere Sachen zu essen. Und es kommt nicht nur eine Amsel, es kommen derer 4, 5, 6, 7 und ein ganzes Meeting ist dann auf einmal da und alle freuen sich auf meine Johannisbeeren. Das kann es wohl doch eigentlich nicht sein. So, und dann habe ich dann gedacht, manchmal überkommt mich so die Wut, ne? Wenn ich so sehe, die sind wieder dabei. Und dann reiße ich das Fenster auf und klatsche in die Hände, so ganz laut. Und wisst ihr, was die Amseln dann machen? Die fliegen alle weg. Und ich fühle dann so die menschliche Überlegenheit über die Tierwelt, setze mich wieder so ein bisschen hin und da am Schreibtisch und 5 Minuten später, ratet mal, was passiert, die haben doch die Kumpels mitgebracht und noch mehr gekommen als vorher. Ah, ja, ich sag's euch. Das nimmt einen so ein bisschen mit und ich habe das Gefühl, machen wir das nächste Bild mal. Ach, ich kann das ja selber machen. Da. Manchmal habe ich das Gefühl, die Amseln grinsen mich an. Die machen sich lustig über mich, ja. So, und dann dachte ich, ja, was machst du jetzt? Und dann habe ich Matthäus 6 gelesen, Matthäus 6, Vers 26. Da steht, seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Ja. Gott versorgt die Vögel, aber ich habe doch die Pflanzen gepflanzt. Ich habe sie in der Baumschule gekauft. Ich habe sie bei Trockenheit gewässert. Und Trockenheit gab es genug in den letzten Jahren. Ihr wisst, wie viele Liter da so weggegangen sind. Ich habe sie im Herbst beschnitten. Ach, und überhaupt, was da in Matthäus 6 steht, das fällt mir auch ganz schön schwierig. Also manchmal, wenn ihr so eine Bibelstelle lest, dann lest ruhig mal vorweg und hinterher noch ein bisschen. Das kann auch interessanter werden. Ich habe jedenfalls gemerkt, mit der Bibelstelle reibe ich mich so ein bisschen. So ein klein wenig. Ne? Also Matthäus 6, Vers 26. Ich sehe mir ja die Vögel an, aber ja, am Ende der Predigt erzähle ich euch, wie wir zu einem Kompromiss gefunden haben, die Vögel und ich. Jetzt gehen wir mal auf den Vers 27, Matthäus 6. Ich habe gedacht, okay, wenn mich schon dieser Vers so innerlich reibt, ich lese noch mal ein bisschen weiter. Und da steht, wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Und ehrlich gesagt, mache ich mir manchmal hier und da Sorgen, ne? Über meinen Arbeitsplatz, über den Krieg in der Ukraine oder was da in Israel jetzt droht. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit den Sorgen. Könnt ihr da sorgenfrei leben? ich kann das irgendwie nicht. Ich mache mir Sorgen und dann mache ich mir Sorgen und die Biester kommen immer wieder alleine zu mir. Das ist so ähnlich wie die Amseln, ne? Also wegscheuchen hilft dann auch nicht so viel, da sind sie wieder da. Aber ich kann mein Leben nicht um einen Tag verlängern. Jesus hat ja sowas von recht. Es ist ja auch bewiesen, je mehr Sorgen man sich macht, umso kürzer wird das Leben. Und umso griesgrämiger wird man, die Mundwinkel hängen nach unten, man kriegt Falten im Gesicht, das bringt irgendwie auch nichts. Also Sorgen, ja, aber nicht zu viel und nicht ständig, nicht immer im Kreis herum. Sondern es braucht irgendwo eine Adresse, wo ich meine Sorgen hintue. Ich muss damit nicht alleine fertig werden. Also in Philipper 4 zum Beispiel steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und Gebet in Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also das steht eigentlich drin, das hat Paulus gesagt. Also Bitten im Gebet, Flehen und Danksagung. Also nicht nur immer die Sorgen aufzählen, die ich habe, sondern auch mal ein Stück Dankbarkeit zeigen für das, wo Gott die Sorgen der letzten Jahre, Monate oder Jahrzehnte, wo er das behandelt hat und wo er da auch Lösungen für geschaffen hat, die gut waren. Also Danksagung für das, was Gott getan hat. Und unter dieser Haube praktisch kommen jetzt die Sorgen, unter der Danksagung. Und ihr merkt schon, wenn ihr das so macht mit den Sorgen, wenn ihr so betet, das Dank vorausstellt, dann bekommt das auf einmal einen ganz anderen Geschmack, eine ganz andere Zielrichtung, eine ganz andere Wertigkeit und ein ganz anderes Gefühl. Dann fressen mich die Sorgen nicht mehr auf, weil ich sehe, meine Sorgen haben ein Adressat, nämlich Gott, der mir schon geholfen hat in der Vergangenheit, der mir jetzt auch wieder helfen wird. Das ist Glauben, das ist Vertrauen an Gott. Ich sehe die Problematik zwar im Augenblick, ich weiß auch keine Lösung im Augenblick, aber ich weiß, ich kann das vor Gott bringen. Und dann steht der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Das heißt, da einmal haben wir die Sorgen und wir haben den Frieden. Und die beiden sind Gegensätze. Und wenn wir merken, die Sorgen fangen uns an aufzufressen, dann ist der Frieden Gottes das, was unser Herz in diesem Augenblick aber genau braucht. Und wie das funktioniert, habe ich gerade beschrieben, nämlich mit Danksagung. Mit Danksagung für das, was Gott getan hat. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig. Wir machen mit Matthäus 6 einfach noch mal ein bisschen weiter. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab, sie können weder spinnen noch weben. Und ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie einer von ihnen. Und Jesus war ja schon von Anbeginn der Zeit da. Er hat also Salomo gesehen, auch die Kleider, die er anhatte. Und wisst ihr was, diese Lilien, ich habe mal so ein paar draufgepackt, so ein paar schöne Lilien, die haben so ein Farbenspiel, ein richtig wunderschönes Farbenspiel. Im judäischen Hochland werden die allerdings nicht so hoch, die Lilien, sondern die sind eher kleinwüchsig, weil es da ziemlich trocken ist. Und wenn man sich mal die Schönheit Gottes angucken möchte, dann muss man vielleicht auch mal auf die Knie gehen. Dann muss man sich vielleicht auch mal Zeit für nehmen. Weil oft sind diese wunderschönen Dinge, die Gott uns schenkt, klein, fast unscheinbar. Und wir haben so ein grobes Raster in uns, wir sehen nur die wichtigen Sachen und diese kleinen Dinge entgehen uns. Aber oft sind das die kleinen Dinge, mit denen Gott mit uns kommunizieren möchte. Und da ist es wichtig, darauf zu achten. Was zeigt denn jetzt diese Lilie an, ein Farbspiel? Wie wunderbar Gott doch diese Welt geschaffen hat. Das sind spannende Sachen, sind das. Jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Durch die Augen fällt das Licht in den Körper, heißt es in Matthäus 6. Ich gehe ein bisschen voraus. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid und Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Inneren erloschen ist? Also durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Das heißt, das, was wir sehen, ist durchaus bestimmend für das, was uns beschäftigt, wie es uns innerlich geht. Und ich habe da nicht ganz umsonst so ein paar Jugendliche mit Handys da unten drunter gepackt. Denn wenn wir heute mal durch die Innenstadt gehen, so vor Schulen, wenn so ein Schulaus ist, ne, früher haben die sich unterhalten. Heute hat jeder nur noch einen Bildschirm, ne, vor den Augen. Und jeder kommuniziert in seiner eigenen Welt. Es wird gar nicht mehr miteinander geredet. Und das geht mir ja auch nicht viel anders. Oder dir vielleicht. Ich weiß es nicht, wie handyaffin du bist. Manche sind es sehr. Und auch zu sehr. Manche sind doch schon längst erwachsen, da guckt keiner mehr drauf, weil wir ja selbstverantwortlich sind. Aber Leute, mit dem wir uns beschäftigen, was für Bilder da kommen, das geht in unsere Seele rein, das tut was mit uns. Und ich kenne Menschen, die, ja, wo das Licht innerlich auch so ein bisschen erloschen ist. Vielleicht nicht durchs Handy gucken, sondern durch Neid und Habgier. Also das Thema Erben zum Beispiel ist ein wunderschönes Thema, ne? Was da an Neid und Habgier so manchmal zutage tritt, ne? Wo sich Leute was wünschen. Oder unter Geschwistern, nicht unter diesen, sondern unter leiblichen Geschwistern, unter Nachbarn, unter Freunden, unter Bekannten, unter Arbeitskollegen. Was da manchmal an Neid und Missgunst vorherrscht, ist kaum zu ertragen. Und ich habe auch schon Christen kennengelernt, die mit Bibelversen sehr lieblos umgegangen sind, wo eigentlich nur Neid und Habgier im Hintergrund gestanden hat, aber nicht mehr die Liebe Gottes. Und es gibt solche Menschen und das ist sehr, sehr schwierig. Und Jesus berichtet davon auch, wenn es dann dunkel in dir ist, da kann zwar nach außen noch so ein christlicher Rest sein, aber innen drin ist nichts mehr. Aber das, was innen drin ist, darauf kommt es doch an. Ob das Licht Christi in uns scheint, ob die Vergebungsbereitschaft da ist, ob Jesus was mit uns anfangen kann in dem Bereich. Und davon spricht er auch. Wo ist mein Schatz zu finden? Im Vers 21, Matthäus 6, sagt Jesus, wo nämlich euer Schatz ist, da wird doch euer Herz sein. Aha, wo ist das Herz? Auf der linken Seite in der Brust, das ist klar. Aber worum geht es jetzt hier? Da heißt es, häuft euch in dieser Welt keine Reichtümer an, sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Und wisst ihr was, mit den Schätzen hier auf der Erde ist das so eine Sache. Ich muss da so an die Riester-Rente denken, vor 20 Jahren war das die Alternative, um sorgenfreien Ruhestand zu gehen. Staatlich gefördert, wunderbar, viele haben das angefangen und heute nach gut 20 Jahren sind noch nicht mal 2/3 der gezahlten Einträge überhaupt noch drin. Den Rest haben die Banken und Versicherungen unter sich aufgeteilt. Oder wenn du heute eine Immobilie hast, und der ganze Wertverfall ist da. Was hat das noch für 10 Jahren für einen Wert gehabt? Was hat es heute noch? Es sind so viele Dinge, die von Rost zerfressen werden, die von Dieben gestohlen werden. Wo ist mein Schatz? Eigentlich ist es doch viel schöner, einen Schatz im Himmel zu haben. Aber wie sieht der Schatz im Himmel eigentlich aus, ihr Lieben? Das ist doch spannend, ne? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Da heißt es ja, jedes Glas Wasser wird nicht unvergolten bleiben. Das heißt, Jesus merkt sich das alles. Und ich denke mir, es ist die Gemeinschaft mit Jesus, das ist der größte Schatz. Es geht hier nicht um irdische Dinge, dass wir jetzt Gold und Smaragd und irgendwas kriegen im Himmel. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Nähe Gottes, um das, was an Aufgaben auf uns wartet, um die Gemeinschaft miteinander, um das Zusammensein mit Jesus. Das ist der Schatz, auf den wir uns freuen können, auf den es sich lohnt, hinzuarbeiten. Und ich denke immer, okay, Jesus hat gesagt, er ist gegangen, um uns Wohnungen zu bauen. Vielleicht kriege ich ja dann in meiner Wohnung noch ein extra Musikzimmer, wo ich dann die Gitarren aufhängen kann. Ich weiß nicht, das ist wieder irdisch wieder gedacht, ne? Aber so ein bisschen ist man immer noch irdisch verhaftet. Aber wo ist und wie sieht der Schatz aus? Vielleicht ist das mal so eine Aufgabe für euch in der nächsten Woche, sich darüber mal Gedanken zu machen. Wie sieht mein Schatz im Himmel aus? Sucht euch doch mal Bibelstellen raus, die das beschreiben, wie das so sein kann. Weil hier Schätze zu sammeln, das bringt eigentlich wenig. Wir leben hier vielleicht noch 10, 20, 30, 50, 60 Jahre, wir wissen es nicht. Auch ich habe das meiste schon hinter mir, wie die meisten von uns. Also was bringt es hier noch, große Schätze zu sammeln? Lieber im Himmel. Das macht viel mehr Sinn, weil Ewigkeit dauert sowieso länger als die Jahre, die wir hier noch zu leben haben. Also Schätze im Himmel sammeln, das ist eine ganz wichtige Sache. Häuft euch keine Reichtümer an, sondern Schätze im Himmel. Das habe ich schon gerade alles erzählt. Der Schatz im Himmel, das, wie sieht er aus? Das ist so eine ganz spannende Frage, die mich wirklich beschäftigt. Da haben wir aber auch gerade drüber geredet. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir praktisch die Bibelstellen, wo ich denke, ja, ich sammle mir trotzdem gerne Schätze auf der Erde. Ich finde das trotzdem toll, im Alter versorgt zu sein. Ja, ich finde das nicht toll, wenn die Amseln mir alles wegfressen. Und wenn ich Matthäus 6 mir so angucke, die Bergpredigt, stelle ich fest, hier und da lebe ich anders, denke ich und fühle ich anders. Gleichzeitig weiß ich aber auch, Jesus hat recht. Jesus hat recht. Jetzt kann ich auf der einen Seite Jesus recht geben und auf der anderen so tun, als wenn mich das nichts angeht. Aber das wäre unehrlich und gemein und überhaupt kurzsichtig. Also muss ich mein Ego mal Ich muss einfach da irgendwie zur Gottes Physiotherapie. Ne? Weil ich sehe ja ein, dass ich da falsch liege. Und ich weiß nicht, wart ja schon mal bei der Physiotherapie. Ne? Also ihr geht da hin, weil vielleicht der Rücken wehtut oder irgendwas in euren Gelenken nicht mehr funktioniert. Und dann legt ihr euch auf so eine Liege, ne, so drauf. Und dann kommt der Therapeut und der redet euch nicht nur gut zu und sagt, ach, das wird schon wieder. Und streichelt so ein bisschen, sondern der packt manchmal ordentlich zu. Da denkt man, muss das denn jetzt sein? Das ist so unangenehm. Aber es ist genau das, was er machen muss, damit das Problem behoben wird. Und so gibt es auch Situationen im Leben, wo Gott sagt, ich bin jetzt mal der Therapeut und du legst dich mal auf die Liege und wir müssen mal an so einigen Themen arbeiten. Auch das kann mal unangenehm werden. Auch das kann mal so eine Krise sein. Das kann mal Situationen sein, die mich echt herausfordern in meinem Glauben. Wo ich denke, boah, das ist jetzt echt hart. Das nimmt mich jetzt echt mit. Das habe ich eigentlich so nicht erwartet. Aber wie kann man sonst Verspannung lösen? Wie kann man sonst diese verhärteten Muskeln wieder geschmeidig machen? Das ist die Frage. Er weiß, was er zu tun hat, Gott, mit uns. Er kennt uns durch und durch. Er hat die Haare auf unserem Kopf gezählt. Er weiß, was uns bewegt. Und er weiß auch, welche Griffe er ansetzen muss, damit wir im Reich Gottes auch wirklich landen und nicht noch irgendwie verschütt gehen. Ja, das ist total wichtig. Also geht die Therapie los. Und ich weiß, die großen Lebenskrisen in meinem Leben, die mir viel Schmerzen bereitet haben, wo ich im Krankenhaus lag, wo ich mit Darmkrebs zu tun gehabt habe, wo ich mit Strahlentherapie, Chemotherapie zu tun gehabt habe, da war ich ein Jahr draußen von der Arbeit. Da war ich im Krankenhaus und da ging die Operation noch schief, da kam ich noch mal rein. Und das waren echt harte Zeiten, wo ich dachte, wow, was ist denn das jetzt, was auf einmal kommt? Aber gerade in diesen schmerzhaften Phasen in meinem Leben, da habe ich am meisten gelernt. Weil sonst war ich immer viel zu beschäftigt mit anderen Dingen. Und wenn ich in so einer Krise bin, dann kommen so gewohnte Lebens- und Denkweisen, die ich hinterfrage. Ist das jetzt richtig so? Oder bin ich bereit, das umzustellen? Es ist nicht so, dass Gott sich das wünscht, dass wir uns auf die Therapie da legen und dass Gott zugreifen muss. Gott möchte viel lieber, dass wir vorher überzeugt werden, dass wir falsche Denkweisen, falsche Richtung gehen im Leben. Glaubt mir, da gibt es genug Hinweise, bevor Gott uns auf die Physiotherapie schickt. Aber wenn wir einfach nicht hören und sehen wollen, ist oft diese Physiotherapie so eine Möglichkeit. Und Jesus spricht davon, Paulus spricht davon, Jesus ähnlicher zu werden, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Und wir haben gerade vorhin festgestellt, das ist ein Prozess, der andauert. Ne? Und je älter wir werden, umso mehr stellen wir fest, wir haben immer noch Aufgaben vor uns. Wir haben immer noch den alten Menschen in uns. Das ist immer noch so, dass dieses Jesus ähnlicher werden ein Prozess ist, der uns bewegt, der uns trägt. Und es ist so, wir haben ein Ziel. Wir sollten das Ziel nie aus den Augen verlieren. Und das Ziel ist, mit Jesus zusammen in dieser Ewigkeit unterwegs zu sein. Und dass das Licht Gottes durch uns hindurch scheint. Dass wir nicht alles sehen und zu uns nehmen, was uns gut tut, sondern wirklich uns auf Jesus zu konzentrieren. Weil er ist der Schwarze, er ist das Ziel. Und alles das, was wir tun, sollte Jesus im Mittelpunkt haben. Und ich glaube, wenn wir uns so fokussiert durchs Leben gehen, so zielgerichtet durchs Leben gehen, dann ist das ein gutes Ziel. Dann ist das ein Ziel, was uns Jesus näher bringt. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, das wünsche ich dir, dass Jesus dein Ziel ist, die Mitte dessen, worauf du hinsteuerst. Ja, und dann sitze ich wieder in meinem Arbeitszimmer und ich sehe die vielen Amseln gleichzeitig, wie sie meine Johannisbeeren wegfressen. Hab vorher noch so heilige Gedanken und auf einmal kommen wieder so unheilige Gedanken in mir durch. Ihr merkt schon, man muss so die Baustellen des Lebens muss man irgendwie angehen. Man kann nicht einfach nur mit frommen Gedanken arbeiten. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir Vogelschutznetze gekauft, nicht Nester, Netze, grüne Netze und habe gesagt, okay, Vögels, wir machen Folgendes. 3 Büsche sind meine, die habe ich mit Vogelschutznetzen umrahmt. Die anderen 2, 3 Büsche könnt ihr haben. Top, die Wette gilt. Und seitdem sehe ich die Amseln von meinem Arbeitszimmer und kann sagen, fresst ruhig. Ich habe einen Teil für mich, ich habe einen Teil für euch. Und Gott hat die Vögel versorgt und ich durfte ein bisschen dazu beitragen. Aber es ist wichtig, seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Ihr seid Jesus ganz dolle wichtig. Ihr seid Gott ganz dolle wichtig. Deswegen ist Jesus gekommen. Und er möchte dich versorgen mit allem, was du brauchst. Amen.